Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Das Telefon klingelt im 17. Stock der Zürcher Wohnsiedlung Lochergut. Am Apparat ist der Bruder von Werner Seifert. Er hat ein ungutes Gefühl. Werner ist nicht zu einer Verabredung erschienen. Was sein Bruder noch nicht weiß, Werner Seifert liegt tot im Wohnzimmer, eingeklemmt unter dem Sofa.
Das ist Mord im Männermilieu. Ein Podcast über Verbrechen an schwulen Männern der 50er und 60er Jahre und darüber, was sie auslösten. Mit Alexander Wenger und Michael Rürk. Folge 4: Ein Lächeln zu viel.
Das Jahr 1966. Werner Seifert zieht im Alter von 30 Jahren vom Kanton St. Gallen nach Zürich. Er findet eine Einzimmerwohnung in der Siedlung Lochergut. Seifert wird als Primarlehrer gewählt und unterrichtet die Kinder im Schulhaus in der Ey. Er ist in der Schule beliebt. Der Präsident der Kreisschulpflege stellt ihm ein bestes Zeugnis aus. Seine Lehrerkollegen beschreiben ihn als angenehm, nett und fröhlich. Seine Homosexualität hält er geheim. Offen schwul wäre er nicht in den Schuldienst gewählt worden. Doch den aufmerksamen Nachbarinnen fallen die Herrenbesuche auf. Eine Frau beschreibt Werner Seifert als gepflegten, schönen Mann, der oft mit anderen schönen Männern verkehrte. Ein Sonntag im Oktober 1967. Werner Seifert verabredet sich am Mittag mit seinem Bruder. Sie wollen eine Vorstellung im Zürcher Opernhaus besuchen. Auf dem Programm steht «Die Fledermaus», eine Operette von Johann Strauss. Doch Werner erscheint an diesem Abend nicht. Der Bruder ruft beunruhigt mehrmals an, doch von Sonntagabend bis Montagmorgen keine Reaktion. Gegen Montagabend klingelt der Bruder an der verschlossenen Wohnungstür von Seifert. Wieder keine Reaktion. Vom Balkon einer Nachbarin sieht der Bruder, dass die Storen unten sind und Licht brennt. Das war ungewöhnlich. Er blickt durch die Lamellen in die Wohnung und sieht einen Fuß, der unter der Couch hervorragt. Er schlägt mit einem Schuh das Fenster ein und öffnet die Balkontür. Er findet seinen Bruder Werner Seifert unter der Couch. Der Kopf ist eingewickelt in einem Leintuch und mit einer Decke zugedeckt. Am Schädel sind 3 Schlagwunden. Der Bruder kniet nieder und spricht ihn an. Keine Reaktion. Dann sagt er, er ist tot. Später steht als Todesursache fest, erstickt an Blut und Mageninhalt. In der Wohnung herrscht Unordnung, überall sind Blutspuren. Die Polizei informiert an einer Pressekonferenz.
Über Täterschaft hat man bisher noch keinerlei Anhaltspunkt. Man kann höchstens sagen, dass vermutlich ein Beziehungsdelikt besteht, dass aber andere Motive nicht ausgeschlossen sind. Die Untersuchungsbehörden sind deshalb auf Mitwirkung vom Publikum angewiesen. Wer hat am Sonntag am 8. und am Montag am 9. Oktober einen Mann gesehen mit blutbefleckten Kleidern oder mit Wunden, mit Kratzwunden oder Quetschungen im Gesicht?
Die Polizei findet in der Wohnung die Billette für die Oper. Im Abwaschtrog der Küche stehen 3 Gläser, allerdings ohne Fingerabdrücke. In der Wohnung fehlen mehrere Gegenstände. Ein Plattenspieler, eine Schreibmaschine und ein Handkoffer wurden gestohlen.
1967 ist auch das Jahr, in dem eine Zürcher Institution eingeht. Der Kreis, die Organisation, wie sie sich selber nennt, homophiler Männer in Zürich. Mordopfer Werner Seifert war zwar kein Mitglied, doch die Polizei findet bei ihm ein Exemplar der gleichnamigen Zeitschrift, die der Kreis regelmäßig herausgibt. Dass der Kreis überhaupt entstehen konnte, war dem neuen Strafrecht zu verdanken, das ab 1942 in Kraft war. Im Gegensatz zu Deutschland oder Österreich verbot die Schweiz Vereinigungen von homosexuellen Männern nicht mehr. Es heißt, dass gewisse Zürcher Persönlichkeiten in den frühen Jahren des Bestehens eine schützende Hand über den Kreis gehalten hätten. In diesem Zusammenhang taucht auch der Name von Emil Klöti auf. Der sozialdemokratische Politiker war Nationalrat, Ständerat und Stadtpräsident von Zürich. Zeitlebens blieb Klöti Junggeselle. Gerüchte über seine sexuelle Orientierung gab es auch innerhalb seiner Partei, doch ob Klöti selber schwul war, ist bis heute nicht bekannt. So kann sich der Kreis abseits jeglichen öffentlichen Interesses entfalten. Bei Bedarf genießt er den Schutz der Obrigkeit. Einer der Hauptzwecke des Kreises ist die Herausgabe einer Zeitschrift auf Deutsch, Französisch und Englisch. Denn Abonnenten hat sie auch zahlreiche im Ausland. Zugestellt wird das Heft stets in einem diskreten Umschlag. Dabei muss jede Ausgabe vor Erscheinen der Zürcher Polizei vorgelegt werden, wie Ernst Ostertag, damals Redaktionsmitglied, sich erinnert.
Es war Usus, dass jedes Heft der Sitte vorgelegt werden musste, bevor es in Druck ging. Und da musste die Sitte nachschauen, ja, sind da irgendwelche Bilder drin, die nicht korrekt sind?
Also etwa Fotos von Geschlechtsteilen. Auf Zeichnungen hingegen sind Penisse erlaubt. Die Polizei prüft auch die Texte, doch es gibt einen blinden Fleck.
Und dann wussten wir auch, die können auf der Sitte, kann niemand Englisch, das war damals so. Und dann haben wir im englischen Teil haben wir gelegentlich Geschichten gebracht, die etwas deftig waren, also nicht gerade Pornografie, also, aber doch so in diese Richtung. Und wenn wir das ins Deutsche übersetzen, um den deutschsprachigen Lesern eine gute Geschichte auch wieder vorsetzen zu können, weil wir zu wenig deutsche Texte hatten, dann haben wir das wieder abgemildert auf das Niveau der Sittenpolizei.
Neben der verlegerischen Tätigkeit lebt der Kreis von den Einnahmen durch seine Veranstaltungen wie Tanzabende. Doch die mittlerweile 4 Mordfälle und die öffentliche Aufmerksamkeit machen der Organisation zu schaffen.
Zurück zum Mordfall Werner Seifert. Die Polizei findet in der Wohnung des Toten einen Filmstreifen und entwickelt das Schwarz-Weiß-Foto. Es ist auf 1966 datiert, ein Jahr vor dem Mord. Zu sehen ist ein junger, adretter Mann, der in die Kamera lächelt. Er trägt lange dunkle Hosen und einen hellen Pullover, den Daumen in der Hosentasche. Ist es ein Freund von Werner? Ist es der Freund von Werner? Hat er mit dem Mord was zu tun? Die Polizei veröffentlicht die Aufnahme im Polizeianzeiger und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Es meldet sich ein Zeuge. Er habe den Primarlehrer noch am Tag des Mordes um 3 Uhr nachmittags am Hauptbahnhof Zürich gesehen. Eine Nachbarin meldet sich. Sie habe am selben Nachmittag beobachtet, wie Werner Seifert seinen perlweißen VW vor dem Haus parkiert habe. Er sei mit 2 Männern ausgestiegen und in die Wohnsiedlung gegangen. Dann ein erster vermeintlicher Durchbruch. Ein Mann meldet sich beim Notruf und gesteht den Mord. Er macht keine Angaben zu sich und legt wieder auf. Die Polizei hat das Gespräch mitgeschnitten und bittet erneut die Öffentlichkeit um Mithilfe. Radio und Fernsehen spielen das Band dem Publikum vor. Die Presse titelt: Telefonieren Sie mit dem Mörder. Auf einem Anrufbeantworter ist das Geständnis zu hören. Über 100.000 Mal wird angerufen. Doch nur die wenigsten kommen durch. Die Leitungen sind überlastet, die meisten hören ein Besetzzeichen. Eine Frau erkennt die Stimme und meldet einen Bekannten. Der Mann wird verhaftet. Er gesteht, dass er bei der Polizei angerufen und gestanden habe, doch alles sei ein dummer Scherz. Die Polizei schließt den Mann als Täter aus. Einen Monat nach dem Mord und immer noch keine Spur. Trotz ständigem Einsatz von 12 Detektiven und über 500 überprüften Personen. Dann kommt Bewegung in den Fall. 111 Kilometer entfernt von der Stadt Zürich in Porrentruy im Kanton Bern. Ein Polizist hört in einem Wirtshaus zufällig ein Gespräch. Ein Mann erzählt, er habe vor kurzem wertvolle Gegenstände bekommen. Er spricht von einem Plattenspieler, einer Schreibmaschine und einem Handkoffer. Der Polizist wird hellhörig. Das könnten die gestohlenen Gegenstände aus dem Mordfall Seifert sein.
Die meisten schwulen Männer jener Zeit halten wie Werner Seifert ihre Neigung geheim. Angesichts der damaligen Stimmung ein absolutes Muss. Anfang der 1960er Jahre wird die Abneigung gegenüber gleichgeschlechtlich liebenden Männern in der Bevölkerung und der Politik immer stärker spürbar. Unter Druck gerät auch der Kreis. Zeitungen schreiben von einem Geheimbund und dichten ihm alles Mögliche an. Und das, obwohl die Mitglieder des Kreises immer peinlich genau darauf achten, die Gesetze einzuhalten. Dies weiß damals auch die Polizei, wie Ernst Ostertag sagt.
Razzien wurden überall durchgeführt, aber nie im Kreis. Weil sie wussten, da gibt es keine Leute, die irgendwie man fangen könnte, Stricher oder so. Es ging eigentlich gegen Stricher und eben Minderjährige und ihre Freier. Das ging es.
Im Einklang mit den Gesetzen zu stehen, entspricht voll und ganz der Strategie des Kreises. Das bestätigt Stefan Thalmann. Der Zürcher Historiker hat in Zusammenhang mit den Schwulenmorden auch die Rolle des Kreises erforscht.
Die hatten eigentlich eine klare Strategie, Akzeptanz durch Konformität. Also möglichst nicht auffallen in der Öffentlichkeit. Und das steht natürlich 180 Grad diesem Bild gegenüber, das die Öffentlichkeit in der Presseberichterstattung von den Homosexuellen gezeichnet hat.
Trotzdem stürzt sich die damalige Presse auf den Kreis und kritisiert seine Bälle, an denen Männer mit Männern tanzen, als sittenwidrig. Der Organisation bleibt angesichts des öffentlichen Drucks nichts anderes übrig, als ihren bereits angekündigten Herbstball abzusagen. Die illustren Feste des Kreises finden im Restaurant Eintracht statt, dem heutigen Neumarkt. Das Gebäude gehört damals wie heute der Stadt Zürich. Damit werden die Bälle des Kreises zum Politikum. Ernst Ostertag und seine Mitstreiter hoffen darauf, dass die Behörden sie gewähren lassen.
Und dann kam die Frage, was macht der Stadtrat? Es gibt ja diesen Kreis und die treffen sich ja noch immer und so. Und da kam in der Presse wieder ein Artikel, jetzt wollen die noch eine Weihnachtsfeier machen, diese Heuchler. Das wollen wir stören.
Nötig wird eine solche Störaktion nicht mehr. Inzwischen hat die Regierung ein Machtwort gesprochen.
Dann kam der Stadtrat zusammen und hat dafür gestimmt, ein Tanzverbot für Männer in Restaurant Eintracht in Zürich, also im Neumarkt, zu erlassen.
Ohne die internationalen Tanzveranstaltungen des Kreises fehlt dem Pächter-Ehepaar des Lokals nun eine wichtige Einnahmequelle. Es gibt auf und zieht nach Schaffhausen. Und auch der Kreis gerät ohne die Einkünfte aus seinen Anlässen in finanzielle Schieflage. Ein Überleben ist vorerst nur dank eines Spendenaufrufs möglich.
Zurück im Wirtshaus nach Porrentruy, wo ein Polizist ein Gespräch belauscht. Das Diebesgut, ein Koffer, ein Plattenspieler und eine Schreibmaschine aus dem Mordfall Seifert, taucht in der Westschweiz auf. Die Polizei verhaftet die Verkäufer. Es sind zwei junge Männer, Laurent L., 21 Jahre alt, Maurer und Franzose. Er wird in Frankreich verhaftet. und Edmond P., 25 Jahre alt, Hilfsarbeiter und Schweizer. Er wird in der Schweiz verhaftet. Sie gestehen auf dem Polizeiposten, was wirklich an diesem Sonntag passierte. Laurent und Edmond lernen sich kurz vor dem Mord kennen. Sie wollen gemeinsam ein Reinigungsgeschäft eröffnen. Doch ihnen fehlt das Geld. Sie kommen auf die Idee, einen Homosexuellen zu überfallen. Denn schwule Männer sind einfache Opfer. Sie wohnen oft alleine, wehren sich weniger und haben Angst, bei der Polizei einen Überfall anzuzeigen. Die beiden Männer fahren mit dem Auto nach Zürich. Am Hauptbahnhof besuchen sie das Pissoir, einen bekannten Treffpunkt für schwule Männer. Laurent L. beschreibt, Werner Seifert habe ihn beim Wasserlösen beobachtet und zugelächelt. Die drei kommen ins Gespräch. Die jungen Männer fragen ihn, wo man etwas trinken könne. Sie steigen in seinen weißen VW und fahren zur Wohnsiedlung Lochergut. In seiner Wohnung im 17. Stock füllt Werner Seifert die Gläser. Laurent und Edmond sitzen auf einem Hocker. Der Primarlehrer bietet das Du an und schlägt vor, eine kleine Party zu veranstalten. Laurent willigt ein, Edmond zögert. Laurent zieht sich die Schuhe aus und legt sich mit Werner aufs Bett. Sie umarmen sich. Edmond bleibt auf dem Hocker. Dann greift Laurent an und würgt Werner am Hals. Werner greift zum Telefon und versucht, eine Nummer zu wählen. Laurent ruft Edmond um Hilfe. Edmond reißt Werner den Hörer aus der Hand und legt ihn auf die Gabel. Edmond verpasst seinem Opfer 5 Faustschläge. Werner flüchtet zur Türe. Doch Edmond und Laurent können ihn daran hindern. Laurent, ein ehemaliger Boxer, holt aus. Er verpasst Werner 6 wuchtige Schläge. Werner Seifert fällt bewusstlos zu Boden. Die beiden Täter umwickeln seinen Kopf mit einer Decke, damit er nicht schreien kann, und stellen die Couch auf ihn, damit er nicht wegrennen kann. Sie fassen ihm ans Herz. Er lebt noch. Sie klauen Plattenspieler, Schreibmaschine sowie Koffer. Sie säubern in der Küche die Gläser und stellen sie in den Abwaschtrog. Dann verschwinden sie aus der Wohnung. Werner Seifert liegt auf dem Rücken am Boden, regungslos. Selber befreien kann er sich nicht. Der Gerichtsmediziner wird später feststellen, dass er an Blut und Erbrochenem erstickt ist. Hätten die Täter ihn auf den Bauch gelegt, hätte er überleben können. 2 Monate später gestehen die Männer die Tat. Sie bestreiten, dass sie Werner Seifert haben töten wollen. Ihr Plan war es, einen Homosexuellen zu würgen, bis er bewusstlos war, um ihn dann auszurauben. Sie hätten nicht gedacht, dass Seifert, eingewickelt in der Decke, ersticken könnte. Laurent L. kommt in Frankreich vor Gericht. Er wird für Diebstahl sowie vorsätzliche Körperverletzung mit tödlichem Ausgang zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Schweizer Edmond P. kommt in Zürich vor Gericht. Er wird für qualifizierten Raub mit voraussehbarer Todesfolge verurteilt. Er kassiert 8 Jahre Gefängnis.
Einmal mehr fallen die Strafen für die Tötung eines schwulen Mannes milde aus. Zumindest die 5 Jahre Gefängnis für Laurent L. in Frankreich liegen weit unter dem damals üblichen Strafmaß. Dies moniert sogar die Schweizer Presse, nachdem das Zürcher Gericht sein etwas härteres Urteil gegen den Mittäter Edmond P. gesprochen hat. Doch 10 Jahre sind vergangen seit dem ersten Mordfall am Komponisten Robert Aubusier, über den wir in Folge 1 berichtet haben. Die Gesellschaft ist nicht mehr ganz dieselbe wie damals. Es ist der Vorabend der 68er-Bewegung. Vor allem aus dem Ausland dringt eine neue Freizügigkeit in die Schweiz. Das bekommt auch der Kreis zu spüren. Seine Zeitschrift mit ihren sittlichen Darstellungen der Homoerotik erhält Konkurrenz. Aus dem hohen Norden drängen per Post Pornohefte in die Schweizer Briefkästen. Der Historiker Stefan Thalmann.
Also es gab dann andere Zeitschriften, skandinavische Heftlein, die auf den Markt kamen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass der Kreis massiv an Abonnenten verloren hat.
Diesen Schwund an Abonnements und der Wegfall der großen Bälle verkraftet der Kreis auf Dauer nicht. Noch einmal versucht man es mit einem Spendenaufruf. Doch es wird der letzte bleiben. Zum Abschied geht beim langjährigen Leiter des Kreises, Karl Mayer alias Rolf, ein besonderes Dankesschreiben ein. Es stammt von Dr. Hans Witschi, dem Chef der Stadtzürcher Kriminalpolizei. Darin dankt Witschi dem Kreis aufrichtig für das Verständnis, das er den Wünschen der Behörden stets entgegengebracht habe. Doch die Beziehung zwischen den Mitgliedern des Kreises und der Polizei hat zu diesem Zeitpunkt längst irreparable Schäden erlitten. Ernst Ostertag hat sein Ziel vor Augen und er wird nicht locker lassen, bis alle schwulen Register in der Schweiz abgeschafft werden.
Das war Mord im Männermilieu. Hören Sie in der nächsten Folge. Peter und Hans-Peter sind beste Freunde. Polizei und Medien spekulieren, vielleicht sogar ein Paar. Doch dann tötet der eine den anderen. Wie konnte es so weit kommen?
Dieser Podcast ist eine Produktion der Republik, dem digitalen Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Sie sind bereits Mitglied? Dann Dankeschön. Und falls nicht, lernen Sie uns kennen. Wir sind komplett werbefrei und werden von unseren Mitgliedern und Abonnentinnen finanziert. Unter republik.ch/hallo erhalten Sie für 21 Tage einen kostenlosen Zugang zu allen Artikeln und Podcasts auf republik.ch, in der Republik-App und als Newsletter.